dass Martin Luther am 31. Oktober 1517 etwas getan hat, wo er eigentlich nicht gewusst hatte, was für Folge das haben würde. Er hatte 95 Thesen an die Tür von der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen und er wollte eine Diskussion anfangen, aber eine Diskussion würde es nicht, denn es würde eine Revolution. Es würde eine Bewegung, die das Christsein, so wie wir das heute kennen, von Grund auf verändert hat. Und so wie wir heute Christsein leben, hat viel damit zu tun, von das, was damals angefangen hat. Es war nicht nur Martin Luther, es waren mehrere, die einfach mit der Status quo der Kirche, mit so wie die Kirche damals war, unzufrieden waren. Sie haben gesehen, dass Sachen wie Tradition und wie Menschen gemacht hat, übernommen hat und eigentlich das Wesentliche, worum es geht, verloren gegangen war. Und deswegen kamen diese fünf Solas. Das war so ein Schrei aus dem Herzen von Männern und Frauen, die gesagt haben, wir wollen Gott wirklich erleben. Und die Hauptfrage, die gestellt wurde, war, wie kann ein Sünder wieder zu Gott finden? Wie kann ein Mensch vor Gott gerecht stehen? Und die Antwort war, durch die Offenbarung der Schrift alleine. Und sola scriptura, durch Gnade alleine, sola gratia, durch Glaube alleine, sola vide, durch Christus alleine, solus Christus und für Gottes Ehre allein, soli Deo gloria. Fünf Themen, die tief die Theologie, die damals umgeändert wurde, sage ich mal, beschreiben. Eine Theologie, die wir auch bis heute noch umarmen können. Heute ist das Thema Solus Christus dran und wir schauen uns noch ein Spoken Word Video.
Wenn Erbarmen kalte Gleichgültigkeit aussortiert, wenn erlebte Gnade zu Barmherzigkeit wird, wenn Gerechtigkeit und Frieden sich zaghaft beginnen zu küssen. Wenn wir Liebe leben, Hoffnung hochhalten, Gerechtigkeit generieren, Barmherzigkeit begeistert bejahen, Frieden für Verletzte favorisieren, Versöhnung versuchen, helfende Hände heben zu denen, die stolpern und fallen und am Rande des Weges gehen und stehen. Dann sehen wir ihn. Vielleicht verschwommen wie in leicht beschlagenen Spiegeln kleine Reflexionen, vager Reflexionen dieser Person er. Für den und durch den und in dem alle Dinge sind. Er die Person, die Liebe ist. Die Liebe, die Person wurde. Er zieht gerade Linien mit meinen krumm gesägten Leisten. Für bedingungslose Liebe gibt es nichts zu leisten. Das Ziel und der Grund. Der Empfänger all meiner Zeilen und allem dazwischen. Zuhörer meiner trotzig emporgeschleuderten Gebetsfetzen, wenn mich Zweifel zerreiben. Er die Person, die Liebe ist. Die Liebe, die Person wurde.
Eigentlich ist diese Aussage, dass Jesus Christus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben ist, dass Errettung nur durch Jesus Christus gefunden werden kann, ist uns nicht fremd. Obwohl es in unserer Zeit manchmal komisch klingt, wenn wir als Christen sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Die Bibel sagt, Jesus sagt eigentlich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Das ist schon eine sehr steile Aussage. Das ist schon ein Anspruch, wo wir manchmal schlucken müssen. Denn er schließt mit seiner Aussage alles andere aus. Und entweder es ist wahr, oder er hat es nur gedacht. Aber wir als Christen, wir wissen, dass diese Aussage wahr ist. Dass wir nur durch Jesus Christus Errettung empfangen können. Ich möchte heute aus der Hebräerbrief möchte ich quasi drei Fragen versuchen zu beantworten. Aus Hebräer 9, Vers 24 bis 28 und auch Hebräer 10, Vers 11 bis 18. Und die drei Fragen, die ich heute versuche zu beantworten, ist: Wer ist Jesus? Was hat Jesus getan? Und was hat Jesus vollbracht? Wir fangen mit der ersten Frage an. Wer ist Jesus? Heute ist kein Alpha-Kurs, aber die Leute vom Alpha-Kurs, die werden wahrscheinlich auch wissen, wie diese Frage beantwortet wird. Aber wir schauen uns dieses Mal diese Frage aus dem Hebräerbrief an. Wer ist Jesus? Es fängt schon mit Hebräer 1, Vers 3, fängt es an. Und da steht: Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge durch seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Es ist hier die Rede von Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Eigentlich ist, sagt die Bibel das so, wenn wir Jesus gesehen haben, haben wir Gott gesehen. Er ist der Abglanz von der Herrlichkeit Gottes. Der herrliche Gott, die wir mit unseren Augen nicht sehen können, konnten wir anschauen in Jesus Christus. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Gott hat sich als Mensch offenbart in Jesus Christus. Und das bringt uns eigentlich zu dieser ersten These, die Christen erwähnen, und das ist: Jesus ist 100% Gott. Jesus ist Gott. Die Bibel redet davon, dass er Gottes Sohn ist, und die Art und Weise, wie Jesus sich hier auf Erden verhalten hat, daraus kann man lesen in die Bibel, in Gottes Wort, dass er wusste, wer er war. Aussagen wie: Wer Gott gesehen hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aussagen wie: Ich werde eines Tages alle Menschen richten. Jesus sah sich als der Richter dieser Welt. Das kann nur Gott. Jesus sagte aus: Ich vergebe dir. Geh hin und sündige nicht mehr. Dir sei vergeben. Eine Sache, die nur Gott machen kann. Wir können untereinander, können wir einander vergeben. Wenn Conny mir etwas angetan hat und dann kann sie vielleicht sagen: Vincent, kannst du mir darüber vergeben? Und dann kann ich sagen: Ja, natürlich, ich kann dir vergeben. So, untereinander können wir die Verbrechen oder die Sachen, die uns angetan sind, können wir vergeben. Aber ich kann nicht Conny ihre Schuld, die sie Gott gegenüber hat, vergeben. Das kann nur Gott. Und trotzdem tut genau Jesus das. Er sagt: Deine Schuld ist dir vergeben. Und es gibt eine Reihe von Aussagen, wo wir wirklich sehen können, dass Jesus sich seine Gottsein bewusst war. Jesus ist Gott. Gleichzeitig sehen wir, dass Jesus nicht irgendwie Mensch war, aber er war hundertprozentig Mensch. Er wurde geboren, so wie alle Menschen geboren werden. Er ist aufgewachsen. Er musste Sachen lernen, so wie wir das alle lernen mussten. Jesus war hundertprozentig Mensch. In Hebräer 2, Vers 14, da steht: Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut, das sind wir, sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen. Das Ebenbild seines Wesens ist, er, der der Abglanz seiner Herrlichkeit ist, er hat Fleisch und Blut angenommen. Gott wurde Mensch. Es ist gleich die Weihnachtszeit und dann wird sehr viel gefeiert über Weihnachten und dass Gott der Mensch wurde, als Kind, als Baby geboren wurde. Und diese große Wahrheit, dass Jesus Mensch war, aber gleichzeitig war er Gott. Der Gott-Mensch. Und in Hebräer 9, Vers 24, da geht es weiter. Und dann wird das Beispiel von den Priestern genannt. Und hier steht: Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Was sagt diese Bibelstelle uns aus? Diese Bibelstelle sagt Folgendes. Im Alten Testament, in der Zeit vom Volk Israel, im Alten Testament sehen wir, dass es ein Opfersystem gab, wie man Vergebung von Sünden bekommen konnte. Und es gab an diesem Yom Kippur, an dem Tag der Versöhnung, musste der Priester ins Allerheilige gehen und er musste das Blut eines Tieres musste er nehmen und das auf dem Deckel der Bundeslade, der Gnadenthron oder Gnadendeckel, musste er dieses Blut hineinwerfen. Und wenn er mit dieser Tat würde die Sünde quasi bedeckt. Und das musste aber jedes Jahr wieder gemacht werden. Es ist interessant, dass diese Deckel, die da oben auf der Bundeslade war, der Gnadenthron heißt. Es ist der Ort, wo Menschen Gratia oder Gnaden empfangen. Es ist der Ort, wo Gott Versöhnung gibt für unsere Schuld, für unsere Sünden. Aber der Priester musste hingehen und nur der Hohepriester dürfte in das Heiligtum oder in das Allerheilige, so wie das Gottes Wort beschreibt, hineingehen. Und da waren viele verschiedene Ritualien, die sie vorher machen mussten. Sie mussten sich selbst reinigen und heiligen. Und die Tradition, die erzählt, dass diese Priester, wenn sie in das Allerheilige hineingegangen sind, dann haben sie, bevor sie, nachdem sie sich quasi geheiligt und so hatten, haben sie ein Seil an ihre Kleid haben sie gebunden und ihre Kleidung hatte diese Glocken oder diese Schellen. So, und das war notwendig, weil kein Mensch kann in der Gegenwart, in der heilige Gegenwart Gottes kommen mit seiner Sünde und allem und leben. Und die wussten, dass wenn ein Mensch einfach mit Sünde in Gottes Gegenwart hineinkommen würde, würde er sterben. Das Problem war, wenn der Hohepriester nicht seinen Job gut gemacht hat und er ist, geht quasi mit Sünde in das Allerheilige hinein und er stirbt, wer holt ihn da raus? Denn nur der Hohepriester dürfte da rein. So, das war schon klar, dass wenn er stirbt, dann konnte man ihn nicht rausholen. So hat man ein Seil gebunden und solange die Schellen und die Glocken geklungen haben, wussten sie, er ist beschäftigt und er dient quasi vor dem Herrn. Er macht das Opfer und tut das Ganze und er vertritt Gott, vertritt den Menschen bei Gott. Und während er das tut, alles noch in Ordnung. Wenn sie bumm hören und dann nichts mehr, oh oh, dann konnten sie ihn mit dem Seil quasi rausholen. Hier steht, denn Christus, unser neuer Hohepriester, derjenige, der zwischen Gott und Menschen steht, weil das ist die Aufgabe von einem Priester. Ein Priester steht zwischen Gott und Menschen. Und eigentlich er vertritt die Schuld, die die Menschen haben und bittet stellvertretend um Vergebung, indem er das Blut des Tieres nimmt und es auf dem Gnadenthron legt. Und hier steht, und Christus, unser Hohepriester, ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nie und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Es gab ein Heiligtum hier auf Erden, das war der Tabernakel oder dieses Zelt, die sie gemacht haben. Und später im Tempel war das Gleiche, nach dem gleichen Abbild gemacht. Aber hier steht, nein, Jesus Christus ist nie hier im Tempel, hier auf Erden gegangen. Aber es gibt ein Heiligtum im Himmel. Es gibt ein Ort, da wo Gott selbst ist, Sünde der Menschheit gestorben ist und sein Blut, das Blut des Lammes quasi geflossen ist, wurde es aufgefangen, symbolisch aufgefangen. Und mit diesem Blut ging er als Hohepriester in das Allerheilige, in der Gegenwart der allerhöchste Gott. Und er tat Versöhnung. Sein Blut bedeckte nicht nur die Sünde, aber nahm die Sünde weg. Das war die Aussage, die Johannes machte. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Menschheit wegnimmt. So, hier sehen wir, er ist in das Heiligtum eingegangen, um jetzt für uns von dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Jetzt ist Jesus derjenige, der dazwischen steht. Und er steht für uns da, an unserer Stadt, stellvertretend. Er steht da zwischen Gott und Mensch, um Versöhnung zu bewirken. Und er ist wirklich der Einzige, der das machen kann. Aber die erste Gedanke, die ich hier äußern will, und das kam so, als ich in der Vorbereitung war, war, Jesus, er ist für uns da. Und in erster Linie bedeutet, dass er stellvertretend da ist. Aber es bedeutet auch, dass er für uns da ist. Für dich und für mich. Und er ist für uns in alles, was da passiert. Wenn er uns vertritt, sagt er nicht, oh, die Böse dieses oder die Böse. Nein, er sagt, das sind die Kinder. Und durch mein Blut ist alles gut mit denen. Gott ist für uns. Diese Woche hatte ich so eine Zeit, wo ich aufgestanden bin und ich war ein bisschen entmutigt. Um einen bestimmten Grund. Und dann schickt Dani mich eine Bibelstelle. Noch nicht mal eine Bibelstelle, sie hat nur Römer 8 geschrieben. Aber als sie Römer 8 geschrieben hat und ich quasi mein Handy aufnahm, als ich aufstand, wurde ich so ermutigt, weil da kam in meinem Sinn, als ich Römer 8 gesehen habe, wusste ich direkt, wer Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das war die Bibelstelle, die Gott zu mir sprach in diesem Moment. Jesus ist für uns. Jesus ist für dich. Die ganze Welt kann gegen dich sein. Satan und all seine Machenschaften und all seine Helfer können gegen uns sein. Aber Gott ist für dich. Ich hoffe, dass du heute Morgen ermutigt wirst mit dieser Aussage. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Es ist eine rhetorische Frage und die Antwort darauf ist, niemand, keine, niemand, niemand. Ganz genau. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das war eine der ersten Wahrheiten, die die Reformatoren entdeckten. Und sie entdeckten das ganz neu, weil es war eine Zeit, wo der Priesterschaft von das, was man quasi im Alten Testament gelebt hat, also dass ein Priester quasi vorgehen musste und mit Opfern und so, das würde nicht direkt mehr gelebt, aber indirekt trotzdem. Denn es gab Priester in dieser Zeit und das Volk musste, um irgendwie Versöhnung mit Gott zu erleben, mussten sie zum Priester gehen und mussten sie beichten und mussten sie dieses und jenes tun und sie mussten diese Eucharistie mussten sie empfangen, das Abendmahl mussten sie empfangen von dem Priester, der quasi stellvertretend da stand zwischen denen und Gott, um zu vertreten. Und dieser Brauch war weit verbreitet. Und dann haben die Reformatoren wieder in ihr Bibel gelesen, sola scriptura. Sie haben geguckt, was die Bibel sagt über diese Sache und haben gesehen, irgendwie stimmt das nicht. Wir machen eine Tradition, wir tun etwas, aber es stimmt überhaupt nicht überein mit das, was Gottes Wort sagt. Denn hier steht, dass jetzt einer da ist, der für uns vor dem Angesicht erscheint. Und das ist Jesus und Jesus alleine. Wir brauchen keine Priester, wir brauchen nicht die Kirche, wir brauchen keine Heiligen, um uns zu vertreten. Wir brauchen Jesus alleine. Solus Christus. Die Kirche hat einen Stellenwert übernommen, dass man quasi durch die Kirche gereinigt und geheiligt wurde. Und das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde oder der Kirche. Wir sind die Kirche, der Leib Christi. Aber wenn eine Institution zwischen Gott und Menschen steht, ist das nicht das, was die Bibel uns lehrt. Und das haben die Reformatoren so klar gesehen und haben gesagt, nein, das ist nicht richtig. In 1. Timotheus 2, Vers 5, da steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Es gibt ein Gott und ein Mittler. Eine dazwischen steht ein Priester quasi, ein Hohepriester. Und das ist der Mensch Christus Jesus. In der Praxis, auf wen schaust du, um dich vor Gott zu vertreten? Schaust du auf Menschen? Oder weißt du, dass der Thron, dass der Gegenwart Gottes für uns frei ist, dass wir mit Freimut zum Gnadenthron nahen können. Und dieser Gedanke ist genauso wie der Hohepriester. Der Hohepriester, der musste zum Gnadenthron gehen, um Versöhnung zu tun. Und die Bibel sagt, jetzt können wir mit Freimut zum Gnadenthron nahen. Mit Freimut können wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Wir brauchen kein Mensch mehr, kein Hohepriester mehr, wir brauchen keine Institutionen, wir können direkt zu Gott gehen durch einen Mittler und das ist Christus Jesus. Das ist eine befreiende Botschaft. Das ist eine Botschaft, die auf einer Seite wissen wir, hey, da ist kein Vorhang mehr, da ist nicht etwas, das uns trennt, das zwischen Gott und uns steht, wenn wir Jesus Christus aufgenommen haben. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Die zweite Frage ist, was hat Christus für uns getan? Was hat er für uns getan? In Hebräer 9, 25 und 26, da steht, auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Was bedeutet das hier? Die erste, um die Frage zu beantworten, was hat Christus für uns getan? Christus hat ein für alle Mal durch sein Opfer die Sünde aufgehoben. Christus hat ein für alle Mal durch sein Opfer die Sünde aufgehoben. Der Priester musste jedes Mal das machen, alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder, jedes Mal musste ein Tier geschlachtet werden für die Sünde der Menschen. Und als Christus kam, war sein perfektes Opfer, sein Opfer war vollkommen Und deswegen war das ein für allemal. Das ist, was er für uns getan hat. Und die Kirche damals, die glaubte natürlich, weil das sagt die Bibel, die glaubte natürlich, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Aber sie haben etwas anders davon gemacht. Sie haben gesagt, Jesus Christus, sein Opfer war, mit seinem Opfer würde unsere Ursprungssünde aufgehoben. Original Sin, unsere Ursprungssünde würde aufgehoben. Und mit dieser, als das aufgehoben wurde, war quasi der Weg wieder geebnet, um weiterzugehen. Aber hier in diesem Leben musste man dann noch Sachen tun, Sakramente, die heilspendend sind, um diese Vergebung der Sünde irgendwie vollkommen zu machen. Und eine Sache passierte, wenn du als Baby getauft wirst, dann kommt quasi die nächste Stufe. Dann kommt die nächste Stufe und bis quasi alles, was du vorher warst, so die Ursprungssünde, das, was du mit Adam und so mitbekommen hast, würde behoben. Aber um in dieses Leben weiterzugehen, musste man immer wieder quasi ein Opfer bringen, um die Sünde, die wir jetzt tun, zu annullieren. Und leider war eine Sache, dass wir sehr oft feiern, das Abendmahl, das würde zu einer Institution, wo man gesagt hat, wir nehmen, wenn wir das Abendmahl feiern, dann nehmen wir Wein und Brot und dieses Wein und Brot wird zum Opfer, wird zum Christus selbst. Es ist, als ob er wieder für uns stirbt am Kreuz. Es ist sein Leib, nicht bildlich sein direktes Leib. Und jetzt nehmen wir das Brot und den Wein und wir werden quasi von Sünden vergeben. Es ist heilsspendend. Diese Sache ist aber nicht das, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel sagt, dass Jesus eins für allemal für unsere Schuld gestorben ist. Und es muss nicht wiederholt und nochmal gemacht werden. Eins für allemal. Hebräer 9, Vers 27 und 28. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünde vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Es ist einmal passiert. Und wenn Christus wiederkommt, wird er nicht wiederkommen, um nochmal unsere Sünden zu versöhnen. Das ist schon passiert. In Hebräer 10, Vers 11 und 13, da wird es ein bisschen anders beschrieben, da steht, und jeder Priester steht Tag für Tag und versiert seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Was tut der Priester? Er geht immer wieder hin, und er steht, er tut seinen Dienst, er ist es am Erarbeiten für die Menschen und nimmt es und tut es. Aber er steht. Stehen ist eine Haltung des Arbeitens. Etwas ist noch nicht vollkommen, es ist noch nicht zu Ende. Deswegen musste er das immer wieder und immer wieder und immer wieder tun. Aber da steht hier, dieses Christus hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt. Der Priester steht, der Christus, unser Hochpriester, er sitzt. Er sitzt nun für immer zu Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Sein Opfer war ein Opfer und damit ist es getan. Der Priester steht in einer Haltung von Arbeiten. Christus sitzt in einer Haltung von, es ist getan, es ist vollbracht. Da braucht nichts mehr hinzugefügt zu werden. Solus Christus. Der letzte Punkt ist, was hat Christus für uns vollbracht? Und dann steht in Hebräer 10, 14 bis 18, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Und hier wird es interessant, weil hier, wenn wir das verstehen, was hier steht, dann klingt es ein bisschen inkonsequent. Denn mit einem Opfer hat er die vollendet, die geheiligt werden. Heiligung ist ein Prozess. Heiligung ist ein Prozess, wo wir in unserem Charakter immer Jesus ähnlicher werden. Es ist ein Prozess, wo Sachen, die in unserer Seele stattfinden, wo wir damit dealen und wo wir weiterkommen, wie wir vorher waren. Rechtfertigung, das worüber wir letzte Woche gesprochen haben, ist kein Prozess, es ist etwas, das einmal stattfindet. Christus hat es für uns getan, er hat es uns geschenkt. Aber wenn wir jetzt hier gucken und wenn wir es wirklich verstehen, dann steht hier eigentlich, dass die Arbeit schon zu Ende geführt worden ist durch sein Opfer, für die wir noch am Wachsen sind. Auf einer Seite ist es schon passiert, auf die andere Seite sind wir noch am Wachsen. Heiligung ist ein Prozess. Und was es uns eigentlich aussagt, ist, das, was er für uns getan hat, langt nicht nur für unsere Rechtfertigung, aber es ist auch für unsere Heiligung da. Ich hatte mal dieses Beispiel erwähnt von Bill Gates, der mich adoptiert. Wenn ich adoptiert werde vom Reich, von einem sehr reichen Mann oder vielleicht der reichste Mann dieser Welt, dann wird mein ganzes Leben sich verändern. Ich ziehe nach Amerika, ich übernehme seine Firma und alles andere, was dazu gehört. Aber wenn ich heute höre, dass ich so viele Millionen geerbt habe und ich der alleinige Erbe bin, wird das nicht direkt eine Auswirkung haben in mein Leben. Auf einer Seite hat mein Status sich von eins auf andere geändert. Aber vom Gefühl her ist es noch nicht so. Und in dem Ausleben ist es auch nicht so. Denn ich stehe vielleicht morgen auf und ich merke, hey, ich bin nicht mehr in Deutschland, ich wohne jetzt in Amerika. Das ist schon komisch. Und jetzt ist ein Mann da, der mich adoptiert hat und er ist jetzt mein Papa. Und wenn ich das erste Mal zu ihm Papa sage, dann wird es ganz komisch sein, weil irgendwie, ich weiß, es ist alles unterschrieben, alles ist, aber mein Papa? Aber was muss passieren? Ich muss meinen Papa muss ich miterleben. Ich muss Zeit mit ihm verbringen. Ich muss wirklich merken, wie er zu mir ist und dass das, was er gesagt hat, auch wirklich so ist. Ich bin kein Penner mehr. Ich bin der Erbe von dem Mann, der alle Geld hat, der alle Gold hat, der alle Silber hat. Und dieser Prozess ist quasi diese Heiligung. Aber die Heiligung, das ist bewirkt in das, was Christus für uns getan hat. Und je mehr ich mir das bewusst bin, je mehr ich in diesem Prozess der Heiligung, wie heißt das, mich einfach im Glauben hingeben kann und wissen kann, es kommt gut. Es kommt gut. Er hat schon vollendet mit seinem Opfer hat er für immer die vollendet, vollkommen gemacht, so wir vollkommen gemacht, die geheiligt werden. In der Oase wollen wir, was das Thema Heiligung wollen wir schauen, um wirklich einen neuen Schwerpunkt zu legen auf Kleingruppen. Denn in Kleingruppen, das kann ein Ort sein, natürlich nicht der einzige, aber das kann ein Ort sein, wo wir Freiheit finden können, wo wir wachsen können in unserer Beziehung zum Herrn, wo wir manchmal am Sonntag, dann hört man Gottes Wort und man ist inspiriert und man geht nach Hause und man sagt, toll, schön. Aber wie läuft der Rest der Woche ab? Was passiert während der Woche? Aber wisst ihr, wenn ihr dann in einer kleinen Gruppe seid, so wo ihr Freunde findet mit 5, 6, 7, 8, 10 Leute, so eine Gruppe, wo ihr jede Woche zusammenkommt und wo man die Masken wolle oder nicht wollen abmachen muss. Also so, wo wir manchmal am Anfang, dann zeigen wir natürlich unsere beste Seite. Wir wollen, aber wenn wir Woche für Woche miteinander sind, irgendwie werden wir merken, oh, derjenige, der ich gedacht habe, der so lieb und so nett ist, ist nicht immer so nett, was mir angeht. Und wie Eisen Eisen schärft, so kommen wir als Geschwister zusammen und etwas Wunderschönes findet statt. Heiligung findet statt. Wir werden mehr nach dem Ebenbild Christi. Und diese Bibelstelle sagt uns, das Ganze ist nicht umsonst, es ist nicht, oh, es wird nie schaffen. Nein, wir werden es schaffen, weil wir haben es schon geschafft. Er hat es schon getan. Er hat uns schon vollendet. Er hat schon vollendet das, was passiert, während wir am Wachsen sind. Und dann steht hier, denn nachdem der Geist, der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht er. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn will ich es schreiben. In ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Das ist genau das, was Gott tut, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus finden. Ein neuer Bund wird geschlossen. Und sein Gesetz wird uns nicht auferlegt und wir müssen nicht das Gesetz erarbeiten. Und jedes Mal, wenn wir das Gesetz verfehlen, muss ein neues Opfer gebracht werden. Nein, sein Gesetz wird durch Christus in unsere Herzen geschrieben. Es kommt jetzt von innen heraus. Von innen heraus merke ich, hey, dieses Verlangen, das ich früher hatte, verschwindet oder ist sogar weg. Weil ich Gottes Geist die Gelegenheit gegeben habe, um das, was er in mein Herz schon getan hat, dass es nach oben kommen kann, dass es sich manifestieren kann. Und im Glauben nehme ich diese Sache an und gehe damit. Und nicht nur mein Herz, aber auch meine Sinnen, mein Verstand, mein Denken verändert sich durch das, was Christus für uns getan hat. Gottes Gesetz ist in unsere Herzen geschrieben worden. Letzte Woche habe ich einen Satz benutzt, als ich zu Ende kam. Und das war, so wie wir angefangen haben, so sollen wir weitergehen. Es ist Gnade. Wir sind mit Gnade, haben wir angefangen. Und jetzt ist es nicht die Zeit, um irgendwie im Fleisch zu versuchen, das zu erarbeiten. Diese Sache, was Christus angeht, ist, Christus hat unsere Schuld bezahlt und sein Opfer langt. Eins für alle Mal. Nicht jedes Mal wieder. Es ist einmal passiert. Und wenn wir das, was er getan hat, aufnehmen, dann gilt es für uns. Und jetzt, so wie wir angefangen haben, sollen wir als Christen weitergehen. Weitergehen in der Gewissheit, dass das Opfer bezahlt ist. Es gibt eine Bibelstelle, die über Vergebung geht in der Bibel. Und da sehen wir, dass ein Mensch eine Schuld von 25 Millionen hat. Und diese Schuld kann er nicht abbezahlen. Und dann kommt sein Meister und sagt, gib mir, was du mir schuldest. Und er sagt, ich kann es nicht. Ich habe das Geld nicht. 25 Millionen, wo werde ich das auftreiben? Und dann sagt er, gib mir Gnade. Vergib mir, gib mir Gnade. Aber in sein Denken fragt er um mehr Zeit. Gib mir mehr Zeit. Stelle es aus. Gib mir mehr Zeit, damit ich es austreiben kann, auftreiben kann. Und dann sagt sein Herr, er vergibt ihm. Er sagt, du brauchst nichts mehr zu zahlen. Deine Schuld ist dir vergeben. Und dann geht dieser Mann, der 25 Millionen Schulden hatte, vergeben wurde, geht hin und er trifft seinen Bruder. Und sein Bruder schuldet ihm 25 Euro. Und dann geht er hin und dann sagt er, gib mir, was du mir schuldest. Und sein Bruder sagt, ich kann es jetzt noch nicht auftreiben, aber gib mir ein bisschen Zeit. Gib mir Zeit, damit ich es auftreiben kann. Und seine Antwort ist natürlich, ja klar, ich habe gerade 25 Millionen Euro vergeben worden. So, was ist die 25 Euro? Nimm dir die Zeit oder vielleicht sogar, ich vergebe dir die Schuld. Nein. Er sagt, nein, gib mir mein Geld und kein Gnade. Und dann denkt man, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch so reagieren? Das ist doch nicht normal. Aber das Problem von diesem Mensch ist, dass er, obwohl er vergeben wurde, nie geglaubt hat, dass er vergeben war. Er hat gefragt, gib mir mehr Zeit. Aber die Antwort war, dir ist deine Schuld vergeben. Und was tut er? Er denkt, ah, ich habe mehr Zeit. So geht er hin und er muss irgendwie das Geld auftreiben und zieht diese 25 Euro, die der, und will das nehmen, weil er nicht verstanden hat, dass all seine Schuld vergeben wurde. Was Christus für uns getan hat, ist vollendet. Und wenn wir das verstehen, werden wir nicht so wie diese eine durch das Leben gehen. Wir werden wissen. Es wird es kein Problem sein, um zu sagen, du hast mir etwas angetan, aber ich habe noch viel Schlimmeres getan. So wenn du mir um Vergebung bittest, klar vergebe ich dir. In alle Bereiche unseres Lebens werden wir ganz anders stehen, was Heiligung angeht, weil wir wissen, dass es vollendet ist. Merkt ihr, wie wichtig diese Botschaft ist, wie wichtig es ist, um zu wissen, dass was Christus getan hat, eins für alle Mal passiert ist. Und dass wir es auch glauben, weil wenn wir es nicht glauben, werden wir durch das Leben gehen und trotzdem versuchen, jedes Mal irgendwie das Opfer, das Christus getan hat, zu wiederholen. Irgendwie, obwohl wir es vielleicht hier mit dem Kopf nicht sagen würden, aber irgendwie werden wir trotzdem das tun. So wie wir angefangen haben, lass uns so weitergehen. Lass uns zusammen aufstehen.